Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Wir blicken auf den weltgrößten Reisekonzern TUI. Der hat heute Halbjahreszahlen vorgelegt und blickt optimistisch auf den kommenden Sommer. Und wir berichten über das gestern verabschiedete Gesetz, das Whistleblower in Unternehmen besser schützen soll. Wir fassen die Reaktionen darauf zusammen. Zuerst aber blicken wir auf Volkswagen. In Berlin findet heute die Hauptversammlung des Autobauers statt, erstmals seit der Corona-Pandemie wieder in Präsenz. Das Unternehmen steht vor Herausforderungen. Es hat unter anderem Probleme mit der Software für seine Autos. Erst vor 2 Tagen wurde der gesamte Vorstand der Software-Tochter CARIAD ausgetauscht. Wie Anleger darauf blicken, das hören wir jetzt von Benjamin Hammer aus Berlin.
Stopp die Zwangsarbeit! Stopp die
Zwangsarbeit! Vor der Messehalle in Berlin wurde es am Morgen laut. Die Wut der Aktivisten richtet sich gegen eine Fabrik des VW-Konzerns in der chinesischen Provinz Xinjiang. Laut Berichten wird die Volksgruppe der Uiguren dort systematisch unterdrückt. Hanno Schädler von der Gesellschaft für bedrohte Völker verweist auf Probleme bei Zulieferern von Volkswagen in China.
Wir stehen heute hier gemeinsam mit Uiguren, um uns dafür einzusetzen, dass Volkswagen das Werk, das es in Xinjiang, Ostturkestan betreibt, zu schließen. Es gab mehrere Berichte darüber, dass in den hinteren Teilen der Lieferkette Uiguren systematisch als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Und wir fordern Volkswagen auf, entweder totale Transparenz über seine Lieferketten herzustellen oder, wenn es das nicht kann, die Region zu verlassen.
VW hatte schon im Vorfeld erklärt, man nehme kritische Berichte sehr ernst, habe jedoch keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen im eigenen Werk. Die Sicherheitskontrollen vor der Hauptversammlung in Berlin waren stellenweise strenger als am Flughafen. Dennoch kam es auch im Saal der Hauptversammlung zu Störungen. Aktivisten warfen einen Kuchen in Richtung von Wolfgang Porsche. Der wurde heute 80 Jahre alt und kandidiert erneut für den VW-Aufsichtsrat, obwohl dort eigentlich eine Altersgrenze gilt. Mit einer virtuellen HV hätten sich die VW-Manager viel Stress ersparen können. Doch im Gegensatz zu vielen anderen DAX-Konzernen entschied sich VW ganz bewusst für eine Präsenzveranstaltung.
Ich finde, das ist der richtige Weg für eine Hauptversammlung.
Ulrich Hocker ist der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Es achtet die Aktionäre, die sich hier treffen wollen und einen direkten Dialog mit der Verwaltung haben wollen.
Wenn Hocker auf die Bilanz des VW-Konzerns blickt, gibt er sich zufrieden. Hocker lobt auch die Dividende, die VW seinen Aktionären zahlen will. 8,70 Euro je Stammaktie. Äußerst kritisch wird der Aktionärsschützer bei anderen Themen. Er fürchtet, dass VW viel zu abhängig ist vom chinesischen Markt und bei einer Eskalation mit Taiwan großen Risiken ausgesetzt wäre. Und dann ist da noch die Doppelrolle vom VW-Vorstandschef Oliver Blume, der weiterhin und außerdem Chef von Porsche ist.
Also grundsätzlich hat dieser VW-Konzern genügend Probleme auf der ganzen Welt. Und deswegen ist nicht einzusehen, warum Herr Blume noch den zweiten DAX-Konzern, der Porsche AG, als CEO leiten soll.
Blume, der seit September VW-Chef ist, zeigte auch optisch, dass er frischen Wind in den Konzern bringen will. Er trat in weißen Turnschuhen und ohne Krawatte ans Rednerpult.
Heute schauen wir gemeinsam auf das zurückliegende Jahr und können in Summe sehr zufrieden sein.
VW verweist auf die Folgen des russischen Krieges in der Ukraine. Blume sagt außerdem, dass man bei der Elektromobilität und der Digitalisierung vorangekommen sei. Aber
keine Frage, es gibt auch Punkte, bei denen wir besser werden müssen.
Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Blume die Führung der VW-Software-Tochter CARIAD personell neu aufstellt. Seit Jahren hinkt VW im Bereich der Software der Konkurrenz teilweise hinterher.
Das Ziel ist klar, die CARIAD soll und wird liefern.
Zu großen Überraschungen bei den Abstimmungen auf der HV wird es heute wohl nicht kommen. Die Porsche SE, der Staatsfonds von Katar und das Land Niedersachsen halten zusammen mehr als 90% der Stimmrechte an Volkswagen.
Von der Volkswagen-Hauptversammlung in Berlin war das Benjamin Hammer. Und mit dem Blick auf Volkswagen schalten wir jetzt auch in unser Börsenstudio nach Frankfurt. Dort ist heute für uns Nicolas Busch-Lüter vor Ort. Herr Busch-Lüter, wir haben es gerade gehört, keine großen Überraschungen werden erwartet. Kurzer Blick auf die Aktie des Unternehmens, wie steht die?
Ja, ein wenig Rückenwind scheint es trotzdem von der Aktionärsversammlung hier ans Frankfurter Parkett zu geben. Die VW-Aktie liegt momentan rund 1% im Plus. Und das, obwohl Volkswagen ja bekannt wirklich große Absatzprobleme auf seinem größten Markt, dem chinesischen Markt, hat.
Stichwort China. Heute Morgen kam die Meldung, dass die deutschen Exporte nach China eingebrochen sind. Und das, obwohl die Wirtschaft dort wieder anzieht. Die Null-Covid-Politik ist da ja abgeschafft. Das hat die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf das Statistische Bundesamt gemeldet. Wie kommt das, dass die deutschen Exporte davon nicht profitieren?
Also das fragen sich hier viele Anleger auch. Sind die deutschen Produkte vielleicht doch nicht mehr so attraktiv? Oder gibt es in China vielleicht auch ganz andere Probleme? Ich habe Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management, vor der Sendung gefragt, ob Made in Germany in China einfach nicht mehr so zieht wie früher.
Ich glaube, zum Ersten muss man verstehen, dass insgesamt die Importe nach China gesunken sind. Also Deutschland ist hier keine Ausnahme. Also China hat weniger im ersten Quartal importiert aus dem Ausland. Aber natürlich sind die Verlustraten von Deutschland deutlich ausgeprägter als bei anderen Ländern. Und das hängt halt damit zusammen, dass wir halt sehr stark in der Vergangenheit Autos nach China exportiert haben und China jetzt eine sehr, sehr starke eigene Autoindustrie hat und sogar bei den Exporten Deutschland überholt hat. Also China ist jetzt ein größerer Autoexporteur weltweit als Deutschland und da verliert Deutschland Marktanteil und ist sicherlich ein Grund für die Schwäche.
Das heißt, China fällt im Moment ein bisschen als wichtiger Abnehmer für uns aus?
Ja, und das passt eigentlich gar nicht zu dem Bild. Man hat ja die Idee gehabt, China öffnet nach der Corona-Pandemie. Es gibt einen Konsumboom. Und typischerweise sieht man ja, dass im Konsumboom mehr importiert wird aus dem Ausland. Und dass jetzt die Importe seit einigen Monaten fallen insgesamt, ist sehr, sehr untypisch und zeigt, dass die Binnennachfrage in China sehr, sehr schwach ist nach wie vor. Und es sieht nicht danach aus, als würde es sich jetzt merklich bessern. Also man kann davon ausgehen, dass die deutschen Exporte sich nach China nicht merklich erholen werden. Und natürlich haben wir die Frage der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte in China.
Und die ist im Moment nicht so gut?
Nein, also die chinesische Automobilindustrie vor allem, gerade im Bereich der E-Mobile, ist sehr, sehr wettbewerbsfähig. Da können deutsche Autohersteller nicht mithalten im Moment. Jetzt im Massenmarkt, also Premium ist nach wie vor ein Produkt, in dem Deutschland wettbewerbsfähig ist. Aber in der Massenproduktion ist China, hat uns überholt bei den E-Automobilen. Und dementsprechend tun sich da deutsche Autohersteller sehr, sehr schwer.
Würde es da nicht Sinn machen, für deutsche Exportunternehmen in andere Länder zu exportieren, wo die Konkurrenz nicht so stark ist wie in China?
Klar, aber einmal ist China ein extrem wichtiger Markt, den darf man nicht vernachlässigen, das ist ganz klar. Und natürlich werden natürlich deutsche Unternehmen dann auf den Drittmärkten auch mit chinesischen Anbietern in Konkurrenz treten und da auch natürlich um Marktanteile kämpfen müssen. Und ich denke, es ist halt nochmal sehr wichtig zu verstehen, dass der chinesische Erfolg in der Solarindustrie, in der Automobilindustrie auch sehr stark staatlich unterstützt wurde. Industriepolitik ist hier ein Stichwort. Auch in den USA haben wir jetzt Industriepolitik mit dem Inflation Reduction Act. Und ich denke schon, dass wir uns in Deutschland fragen müssen, wie gehen wir mit diesem Umfeld um? Brauchen wir auch eine stärkere Industriepolitik? Und hier haben wir halt Schwächen, gerade im Bereich der Bildung, Infrastruktur, in der Forschung und Entwicklung. Also da müsste der Staat viel, viel mehr machen eigentlich in Deutschland.
Soweit Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
Ja, dann danke auch aus Köln für diese Einschätzung. Herr Buschlüter, dann blicken wir mal auf den Gesamtmarkt, auf den DAX. Wie steht der?
Also der DAX, wie schon die beiden letzten Tage, scheint momentan wie gelähmt. Kaum Bewegung nach oben oder nach unten. Er steht aktuell bei 15.916 Punkten. Das ist ein leichtes Minus von 0,24%. Die Anleger warten einfach gespannt auf die Inflationszahlen aus den USA, bevor sie sich in die eine oder andere Richtung wagen wollen. Denn je nachdem, wie die Teuerung in den USA dann ausfällt, könnte das natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Zinsraten haben. Um 14.30 Uhr sollen die Inflationszahlen in den USA kommen. Die deutsche Inflation lag im April übrigens bei 7,2%. Das wurde heute nochmal bestätigt.
Dann schauen wir noch kurz auf einzelne Unternehmen. Es lief heute nicht gut für Siemens Healthineers. Das ist die Medizintechnik-Sparte von Siemens. Warum?
Siemens Healthineers hat ja in den letzten Jahren erheblich von der Corona-Pandemie profitiert. Dieser Faktor ist jetzt praktisch weg. Der Gewinn ist deshalb um rund 80% zurückgegangen. Die Aktie von Siemens Healthineers gibt über 6% nach. Und runter geht es auch für Papiere des Reisekonzerns TUI. Sie verlieren rund 3,5%.
Zu TUI, da hören wir auch gleich noch mehr. Jetzt blicken wir erst noch auf Continental. Für die lief es gut heute.
Richtig, bei dem Autozulieferer und Reifenhersteller hat sich das Autogeschäft erholt. Das bringt einen höheren Umsatz und Gewinn ein und Continental liegt damit in der Spitzengruppe der DAX-Gewinner mit über 4% plus.
Dann blicken wir auf den Euro. Wie steht der heute?
Der Euro steht gerade bei 1,0946 $. Die Umlaufrendite steigt leicht auf 2,34% und die Feinunze Gold klettert auf 2031,51 $.
Das war der Blick an die Börse heute mit Nicolas Buschlüter. Wir haben es gerade eben an der Börse schon kurz angesprochen. Der weltgrößte Reiseanbieter TUI, der hat heute Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Aktie, die steht nicht so gut da. Aber das Unternehmen, das ist eigentlich gerade in einer guten Phase. Das Unternehmen war ja in der Corona-Pandemie in eine tiefe Krise gerutscht, musste weltweit rund 8000 Stellen abbauen und vom Staat gerettet werden. Aber jetzt zieht die Reiselust weltweit wieder an und das spürt man auch bei TUI. Auch wenn das die Aktie akut nicht widerspiegelt, warum der Konzern trotzdem mit großem Optimismus auf den bevorstehenden Reisesommer blickt, das berichtet für uns jetzt Bastian Brandau.
Ein negatives Ergebnis steht bei TUI nach dem ersten Geschäftshalbjahr, aber das sei eben normal in der Reisebranche, wo die Einnahmen im Sommer fließen, sagt TUI-Vorstandsvorsitzender Sebastian Ebel. Wichtig aus seiner Sicht, zum 1. März 2023 habe die TUI zugelegt, sei das Minus geringer gewesen als im Vorjahr. Das Wintergeschäft hat sich wie erwartet deutlich verbessert. Es ist noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie, immer noch bei 10, 11, 12% unter dem Jahr 2019. Reisen zu Ostern waren durch alle Segmente durchweg sehr stark nachgefragt. Unsere Buchungssysteme haben sich bewährt, es gab keine Störungen. Davon gehen wir auch während der noch größeren Nachfrage im Sommer aus. TUI hat in der Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben. Die Buchungen von ganzen Reisen oder einzelnen Paketen über die App soll die Zukunft sein. Für den Sommer hätten die Buchungen bereits 96% des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht. In den letzten Wochen sei dieses Niveau sogar noch übertroffen worden. Erfreulich aus Sicht der TUI sei, dass alle Segmente des Konzerns gleichermaßen zu den positiven Entwicklungen beitrügen. Die Reiselust sei wieder voll da nach der Pandemie. Kurzfristige Schnäppchen werde es im Reisesommer 2023 kaum geben. TUI, so der Vorstandsvorsitzende Ebel, profitiere dabei weiterhin vom Trend zu teureren und längeren Reisen. Dieser Trend ist weiterhin stabil. Das führt zu höheren Verkaufspreisen. Wir müssen ja auch die Inflation mit einberechnen. Was wir aber sehen ist, dass die Inflation in den Zielländern geringer ist als in Europa. Unsere höheren Preise, so würde ich es rechnen, gehen jeweils zu einem Drittel in höhere Qualität, in Inflationsausgleich und höhere Margen. Das dürfte die Anteilseigner freuen. TUI hatte sich im Frühjahr mit einer Erhöhung frisches Kapital geholt, auch um die letzten Staatshilfen zurückzuzahlen, wie Finanzvorstand Matthias Kiep heute betonte. Die stille Beteiligung des Staates haben wir zurückbezahlt. Das ist sehr nützlich, weil es eben auch Zinskosten einspart. Die TUI weist eine Nettoverschuldung in Höhe von gut 3 Milliarden Euro aus. Beim Abtragen der Schulden hofft der Konzern auf weiter gute Geschäfte. Das setzt unter anderem einen reibungslosen Ablauf an den Flughäfen voraus, den wichtigsten Abreiseort der Kunden und Kundinnen. Dort hatte es im letzten Jahr Verzögerungen in den Sicherheitskontrollen gegeben, zuletzt in Deutschland und Frankreich Streiks des Sicherheitspersonals. Apropos Fliegen, die Emissionen des Fluges haben einen großen Anteil am CO2-Abdruck der TUI-Reisenden. TUI will bis 2030 seine CO2-Emissionen bei Flügen um 24% verringern. Bei den Hotels und Resorts sollen es 46% sein. Das sei auch wirtschaftlich, sagt TUI-Chef Sebastian Ebel. Die Marktforschung sagt, wenn der Kunde ein wirklich nachhaltiges Produkt bekommt, nicht etwas Vermischtes wie Kompensation, wenn er wirklich weiß, er ist in einem nachhaltigen Hotel und wir fangen jetzt an, solche Hotels dementsprechend zu labeln, dann gibt es auch die Bereitschaft zu bezahlen. Nicht 20 oder 30 Euro, sondern eher 10 Euro pro Tag. Mittelfristig wird das nicht teurer, weil sich Investitionen in Nachhaltigkeit lohnen.
It's always with a good business case.
Der weltgrößte Reiseanbieter TUI, der erlebt nach der tiefen Krise durch die Corona-Pandemie wieder bessere Zeiten. Bastian Brandau hat auf das Unternehmen geblickt und einen Ausblick gegeben auf die Reisesaison im Sommer. Und wir bleiben auch beim Thema Reisen und Corona und blicken jetzt nochmal speziell auf die Fluggesellschaft Lufthansa. Die hat in der Pandemie ebenfalls staatliche Hilfe erhalten. Klar, auch ihre Flugzeuge mussten alle am Boden bleiben. Es gab für das Unternehmen kaum noch Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die EU-Kommission hat diesen Hilfen damals zugestimmt, aber es gab schon damals große Widerstände von Konkurrenten aus der Branche, die gesagt haben, das ist Wettbewerbsverzerrung. Jetzt hat das Gericht der Europäischen Union geurteilt und es hat die Genehmigung der EU-Kommission für die staatlichen Hilfen für nichtig erklärt. Warum das Gericht das gemacht hat und was es für die Lufthansa bedeutet, das berichtet Bettina Klein aus Brüssel.
Der Kommission seien mehrere Fehler unterlaufen, urteilt das Europäische Gericht in einer langen Begründung. Erstens hat sie, die Kommission, angenommen, die Lufthansa AG sei nicht in der Lage, sich die benötigten Finanzmittel auf den Märkten zu beschaffen. Zweitens wurde kein Anreiz geschaffen, die Kapitalbeteiligung Deutschlands so schnell wie möglich zurückzukaufen. Drittens habe die Kommission die beträchtliche Marktmacht der Lufthansa an bestimmten Flughäfen schlicht verneint. Und viertens habe sie bestimmte Verpflichtungen akzeptiert, die nicht gewährleisten, dass ein wirksamer Wettbewerb gewahrt wird. Mit anderen Worten, die Urteilsbegründung liest sich wie eine Ohrfeige und Bestätigung schlampiger Arbeit. Die Auswirkungen dieses Urteils sind jedoch weit weniger offensichtlich. Erstens hat die Lufthansa die genannten Staatsbeihilfen in Höhe von 6 Milliarden Euro längst zurückbezahlt. Zweitens spricht das Urteil zwar von möglichem Schaden, der den Konkurrenten dadurch entstanden sei, diesen Schaden müssten die Kläger Condor und Ryanair jetzt aber erst noch nachweisen. Theoretisch wäre auch noch eine Berufung vor dem Europäischen Gerichtshof möglich. Die Lufthansa erklärt in einer ersten Stellungnahme gegenüber unserem Programm, sie werde das Urteil analysieren und über das weitere Vorgehen entscheiden. Ähnlich die EU-Kommission, die gegenüber dem Deutschlandfunk erklärt, wir nehmen den Richterspruch zur Kenntnis, werden ihn sorgfältig prüfen und weitere mögliche Schritte erwägen.
We will now carefully study the judgment and reflect on possible next steps.
Die Beihilfen wurden in einer außergewöhnlichen Situation gewährt, in der Hochphase der Pandemie im Sommer 2020, als Staatsbeihilfen in kürzester Zeit genehmigt und nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend geprüft wurden, in diesem Fall zumindest. Die Kommission war gerade stolz darauf, schnell reagiert zu haben in einer nie dagewesenen Krise, betonte die Kommissionssprecherin heute Mittag. Am Ende sei es Sache der Mitgliedstaaten, welche Unternehmen sie glauben, unterstützen zu müssen. Die Kommission prüfe ich hier nur.
Es war eine absolute Ausnahmesituation zu Beginn von Corona. Insofern ist es, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass auch Einrichtungen wie der Europäischen Kommission bei der Genehmigung solcher Beihilfen Fehler unterlaufen.
So der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab am Rande der Plenartagung des Parlaments zum Deutschlandfunk. Das Gericht lege hier einen kaum erreichbar hohen Maßstab an. Daher drücken sich seiner Meinung nach in dem Urteil eher grundsätzliche Vorbehalte gegen Staatsbeihilfen aus. Vielleicht, so eine Vermutung in Brüssel, auch der Unmut darüber, wie schnell die Kommission den wirtschaftlichen Schwergewichten Frankreich und Deutschland Beihilfen genehmigt habe, die sich andere kleinere Volkswirtschaften nicht leisten könnten.
Das Gericht der EU hat die Genehmigung der Corona-Hilfen für die Lufthansa für nichtig erklärt. Bettina Klein war das aus Brüssel. Wenn Beschäftigte auf Missstände in Unternehmen aufmerksam machen, dann ist das wichtig, aber es kann ihnen persönlich schaden, zum Beispiel, wenn sie dafür entlassen werden. Wie man das gesetzlich verhindert und Whistleblower besser schützen kann, das war lange umstritten. Gestern Abend haben sich Vertreter von Bundesrat und Bundestag jetzt in einem Vermittlungsausschuss geeinigt. Was gesetzlich festgelegt wurde und wie die Reaktionen darauf ausfallen, das berichtet für uns Johannes Kuhn aus dem Hauptstadtstudio.
Am Tag nach dem Kompromiss im Vermittlungsausschuss zeigt sich der SPD-Mitverhandler Sebastian Fiedler zufrieden, klingt aber gar nicht so.
Alle Forderungen der Union ohne Ausnahme haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie einen schlechteren Hinweisgeberschutz wollten.
Der Kern des Gesetzes war unumstritten. Beschäftigte, die auf Missstände in ihren Unternehmen oder Behörden aufmerksam machen, sind künftig explizit vor Repressalien geschützt. Den unionsgeführten Bundesländern ging die Ampelauslegung der entsprechenden EU-Richtlinie allerdings an vielen Stellen zu weit. Sie blockierten das Gesetz im Bundesrat. Zeitweise stand sogar die Forderung im Raum, die Richtlinie 1:1 umzusetzen, also nur für Whistleblower-Meldungen, die sich auf EU-Recht beziehen.
Das hätte zu absurden Verwerfungen geführt, hätte zum Beispiel dazu geführt, dass Datenschutzverstöße, die Meldenden wären geschützt gewesen, wenn aber zum Beispiel Gewaltanwendungen im Pflegeheim gemeldet worden wären, dann wären sie nicht geschützt gewesen. Und das wollte natürlich niemand von uns.
So der SPD-Bundestagsabgeordnete Fiedler. Wie geplant bezieht das neue Gesetz nationales Strafrecht oder bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten ein. Im Gegenzug setzte sich die Union bei den anonymen Meldungen durch. So müssen Unternehmen ab 50 Mitarbeitern zwar künftig interne Meldestellen einführen, aber sie müssen keine Möglichkeit anbieten, Hinweise auf Missstände anonym einzureichen. Und sie sollen zwar, aber müssen anonymen Hinweisen nicht nachgehen. Das trägt den Bedenken der Wirtschaft Rechnung. Gerade für kleine Unternehmen wäre das eine große bürokratische Belastung gewesen, so Hildegard Reppelmund von der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
Diese Pflicht, die ja bisher vorgesehen war, anonymer Meldekanal mit Kommunikationsmöglichkeit, hätte diese Unternehmen doch sehr eingeschränkt bei der Wahl der Meldekanäle, weil dann bleibt eigentlich nur noch was Webbasiertes oder ein Ombudsmann, also eine externe Stelle übrig. Das ist jetzt durch diese Streichung verhindert worden und insofern sehr, sehr gut. Das ist eine große Entlastung für Unternehmen.
Ganz anders bewertet Sebastian Ulrich den Wegfall verpflichtender anonymer Kanäle. Ulrich ist Co-Leiter der Arbeitsgruppe Hinweisgeberschutz bei Transparency International.
Das ist jetzt komplett raus. Wir wissen aber, dass je nachdem, welche Studie man ranzieht, 15-30% der Hinweise anonym eingehen. Unternehmen sagen selbst, dass anonyme Hinweise meist qualitativ hochwertiger sind. Wir wissen, dass bei allen großen Fällen der Vergangenheit inklusive allen Skandalen Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen anonym waren.
Ein weiterer Teil des Kompromisses? Die maximale Geldstrafe für Unternehmen bei Verstößen wurde auf 50.000 Euro halbiert. Und auch der Anspruch auf Schadenersatz, falls Hinweisgeber doch Repressionen erhalten, entfällt. Entgegen der europäischen Vorgaben, wie der Rechtswissenschaftler Simon Gerdemann betont.
Das dürfte in der Zukunft, auch wenn das nicht nochmal geändert wird, wieder Probleme mit der Europäischen Kommission geben.
Ärger mit der EU-Kommission gibt es ohnehin schon. Denn eigentlich hätte Deutschland die Richtlinie bereits Ende 2021 umsetzen müssen. Nun soll alles ganz schnell gehen. Am Donnerstag soll der Bundestag, am Freitag der Bundesrat zustimmen.
Wie kann man Whistleblower in Unternehmen besser schützen? Das war lange umstritten. Jetzt ist es geklärt. Und die Reaktionen darauf hat für uns Johannes Kuhn zusammengefasst. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Darin geht es nochmal um Volkswagen. Die Kommentatoren, die beschäftigen sich nochmal mit einer Nachricht, über die wir am Anfang der Sendung schon gesprochen haben. Und zwar, dass Volkswagen die Führungsspitze bei seiner Softwaretochter CARIAD ausgetauscht hat.
Die Süddeutsche Zeitung stellt fest, bei der Software hat VW völlig den Anschluss verloren. Langsame, ruckelige Bildschirme, wenig Infotainment, eine rückständige Routenplanung. In Deutschland ist das für viele VW-Käufer zwar nervig. In China führt es aber dazu, dass sich die Menschen für eine andere Marke entscheiden. Die Partnerschaft mit chinesischen Unternehmen ist die einzige Chance, den Rückstand auf dem dortigen Markt aufzuholen. Für Europa gilt, auch dort werden die VW-Kunden im Konzern bald keine allzu großen Fehler mehr verzeihen. Wer zukünftig mit einem E-Auto noch zum Software-Update in die Werkstatt muss, wird sich vermutlich beim nächsten Autokauf bei einem anderen Hersteller umschauen, vielleicht sogar bei einem chinesischen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Aufträge des Bundes ab einem Wert von 10.000 Euro nur noch an Firmen vergeben, die nach Tarif bezahlen. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gefühlt im Wochenrhythmus bringt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kostenträchtige Regulierungen für Unternehmen auf den Weg. Stets wird ein guter Zweck behauptet. Diesmal geht es darum, die Tarifbindung zu stärken. So will der Bund künftig jenseits einer Bagatellgrenze Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben, die nachweislich Tarifverträge einhalten und das auch für Subunternehmer garantieren. Die vielen Vorhaben aus Heils Bürokratiewerkstatt haben verlässlich eins gemeinsam. Sie erhöhen die schon hohen staatlichen Auflagen für Unternehmen immer noch ein bisschen mehr. Die Südwestpresse aus Ulm befasst sich grundsätzlich mit der Bürokratie in Deutschland. Das von Kanzler Olaf Scholz verordnete Deutschland-Tempo schafft das Land allenfalls in einmaligen Kraftanstrengungen, wie bei der Zulassung und Installation des ersten Flüssiggasterminals. In vielen Ministerien hat sich die Parole »weniger Bürokratiewagen« leider nicht rumgesprochen. Der Gesetzgeber versucht, die Hyperindividualisierung der Gesellschaft nachzuvollziehen und für jeden erdenklichen Fall eine konkrete Regel zu finden.
Damit endet die Wirtschaftspresse und es endet jetzt auch unsere Sendung. Nach den Nachrichten hören Sie Deutschland heute mit Sabine Demmer am Mikrofon. Sie berichtet in ihrer Sendung darüber, wie sich Geflüchtete gegen Hass und Hetze einsetzen und wie Bremen bis 2038 klimaneutral werden will. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören heute Mittag und ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag. Musik.